Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Gegen eine der zwei Schweizer Geiseln in Libyen wird einer von zwei Vorwürfen fallen gelassen. Das WEF in Davos ist zu Ende. Es hat ungewöhnlich intensive und harte Diskussionen gebracht. Wir bilanzieren. Und es kümmerte sich um eine andere Weltwirtschaft, um die boomenden Märkte der verschiedenen Mafias. Schließlich Roger Federer gewinnt mit am australischen Open sein 16. Grand Slam Turnier. Er schlägt den Briten Andy Murray in 3 Sätzen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Patrick Seiler mit dem Nachrichtenüberblick.
In die Affäre um die zwei Schweizer, die seit 1,5 Jahren in Libyen festgehalten werden, kommt offenbar Bewegung. Rashid Hamdani sei im Berufungsverfahren vom Vorwurf des illegalen Aufenthaltes freigesprochen worden, berichtete sein libyscher Anwalt. Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten bestätigte den Sachverhalt. Gegen Hamdani ist aber noch immer ein zweites Verfahren hängig, wegen unerlaubter wirtschaftlicher Tätigkeit. Gegen den zweiten Schweizer, Max Göldi, sind noch beide Verfahren pendent. Die beiden werden seit Juli 2008 in Libyen festgehalten, nachdem ein Sohn von Revolutionsführer Gaddafi in Genf wegen Misshandlung von Dienstboten festgenommen wurde. In Davos ist nach 5 Tagen das 40. World Economic Forum, WEF, zu Ende gegangen. Geprägt war es durch teilweise harte Diskussionen um künftige, strengere Regelungen für die Finanzbranche, die für die weltweite Krise in der Wirtschaft verantwortlich gemacht wurde. WEF-Gründer Klaus Schwab meinte zum Abschluss des Treffens:
«We didn't solve all the problems in the world, but I think we demonstrated very much that we are a human global community. And don't forget, it's action which shows our real commitment.»
Man habe nicht alle Probleme der Welt gelöst, aber immerhin gezeigt, dass man eine menschliche globale Gemeinschaft sei, meinte Schwab. Konkrete Handlungen müssten nun das Engagement belegen. Bundespräsidentin Doris Leuthard hat in Davos versucht, die Verhandlungen über eine weitere Liberalisierung des Welthandels, die sogenannte Doha-Runde, voranzubringen. Ihrer Einladung zu einem informellen WTO-Treffen folgten neben WTO-Generaldirektor Pascal Lamy 17 Minister. Nachher hieß es, in den nächsten beiden Monaten solle eine Liste mit Schlüsselthemen erstellt werden. Danach könne eine neue Ministerrunde mit neuen oder überarbeiteten Papieren vorbereitet werden. Eine positive Bilanz zog der Führungsstab der Armee über den Sicherungseinsatz von 4000 Soldaten. Es habe keine gravierenden Unfälle und keine Zwischenfälle gegeben. Vor allem das schlechte Wetter mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad habe den Soldaten aber viel abverlangt. In der vollbesetzten Kathedrale von Chur ist Marian Eleganti zum Bischof geweiht worden. Er tritt die Nachfolge von Weihbischof Paul Vollmar an und ist für die Kantone Zürich und Glarus zuständig. Eleganti war bisher Vorsteher der Benediktinerabtei St. Ottmarsberg in Uznach. Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi ist mit seinem Versuch gescheitert, an der Spitze der Afrikanischen Union zu bleiben. Gaddafi hatte den Vorsitz der AU vor einem Jahr übernommen. Am Gipfel der Vereinigung afrikanischer Staaten in Äthiopien versuchte er, seine Amtsdauer zu verlängern, drang damit aber nicht durch. Die 53 Staats- und Regierungschefs wählten stattdessen den Präsidenten von Malawi, Binguwa Mutharika, zum neuen Vorsitzenden. Der Nordosten Deutschlands ist am Wochenende von starken Schneefällen betroffen worden. Autobahnen und Eisenbahnstrecken wurden gestern unterbrochen. Hunderte von Automobilisten blieben in Schneeverwehungen stecken. Auch heute waren zahlreiche Nebenstrecken nicht passierbar. Auch auf dem Flughafen Zürich haben heute heftige Schneefälle zu Verspätungen geführt. Mehrere Flüge mussten annulliert werden, wie es auf Anfrage hieß. Zum Sport. Roger Federer feierte heute im australischen Melbourne seinen 16. Titel in einem Grand-Slam-Turnier. Barbara Kolbi.
Roger Federer bezwingt im Finale des Australian Open den Schotten Andy Murray in 3 Sätzen mit 6:3, 6:4 und 7:6. Ein besonderer Sieg für den Schweizer.
Es ist der erste als Vater natürlich, oder? Meine, das ist immer so ein bisschen grosse News, weil das ist etwas, wo vielleicht nicht so viel geschafft haben. Aber für mich ist es natürlich einfach speziell, wieder noch einmal mehr können, einen zu holen. Weil es immer wird viel geredet und ich selber probiere eben so hart zu arbeiten, wie ich kann und meinen Traum zu verwirklichen, eben mit emotionalen Siegen und so weiter. Und das habe ich wieder mal geschafft und darum bin ich natürlich sehr, sehr froh und mal schauen, was jetzt weitergeht in dieser Saison.
Vielversprechend also der emotionale Sieg als Vater von Roger Federer beim Australian Open. Zum Ski Alpin. Die Amerikanerin Lindsay Vonn gewinnt den Super-G in St. Moritz und sichert sich damit auch vorzeitig die kleine Kristallkugel des Disziplinen-Weltcups. Zweite werden zeitgleich die Österreicherin Andrea Fischbacher und die Französin Marie-Marchand-Arvier. Fabienne Sutter verpasste das Podest als Vierte lediglich um 400 Sekunden. Den Slalom im Kranjska-Gora gewinnt der Österreicher Reinfried Herbst vor seinem Landsmann Marcel Hurscher und dem Franzosen Julien Liseroux, bester Schweizer Sylvain Zurbriggen als Sechster. In der Eishockey-Nationalliga A gewinnt Bern gegen die ZSC Lions 2:1. Biel und Rapperswil verkürzen den Rückstand auf einen Playoff-Platz. Biel unterliegt Davos erst nach Verlängerung 3:4 und Rapperswil gewinnt gegen Genf 4:3 nach Verlängerung. Beim Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf konnte Simon Ammann seinen Vorsprung im Gesamtweltcup ausbauen. Er wird Vierter, sein ärgster Konkurrent Gregor Schlierenzauer Siebter. Es gewinnt der Norweger Anders Jakobsen. Und Steve Gerda gewinnt beim CSI Zürich das Weltcup-Springen. Der Jurassier setzte sich im Stechen souverän durch.
Die Wetterprognosen. Am Abend fällt in der Deutschschweiz noch etwas Schnee. Morgen Montag ist es im Norden erst sonnig, im Mittelland hat es Nebel- und Hochnebelfelder. Tagsüber ziehen immer mehr Wolken auf und am Nachmittag und Abend schneit es wieder. Im Tessin und im Engadin ist es trotz einigen Wolkenfeldern weiterhin sonnig bei bis zu 7 Grad. Am Dienstag ist es erst noch freundlich, später ziehen im Norden erneut Wolken und Schnee auf. Im Norden liegen die Temperaturen bei knapp 0, im Süden bei 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die wichtigsten Meldungen in Kürze. Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern vor der Raststätte Neuenkirch, in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Zürich vor der Verzweigung Reichenburg, auf der A53 Richtung Hinwil zwischen den Verzweigungen Reichenburg und Hinwil, in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Zitzers und Mainfeld, auf der Hauptstraße Richtung Reichenau zwischen Laax und Reichenau, in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen sowie auf dem Westring Richtung Gubrist-Tunnel vor dem Limmattaler Kreuz.
Zürcher der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Freispruch in Anführungszeichen. Der unergründliche Ratschluss des großen libyschen Führers ergibt für einmal ein positives Signal. Meinungsaustausch mit Ausrufezeichen. Das WEF brachte für einmal mehr als schöne Phrasen und teure Partys, nämlich heftige Diskussionen über wesentliche Themen. Und es brachte Erkenntnisse über Illegales. Eine Arbeitsgruppe in Davos kümmerte sich um mafiöse Machenschaften und stellte einen Boom auf diesem Gebiet fest. Dann ein Bericht sozusagen über das Gegenteil, einen versauten Markt. Argentiniens Präsidentin will mangelndes Rindfleisch durch Schwein ersetzen und begründet das auch entsprechend. Ein Jahr nach dem zerstörerischen israelischen Angriff auf den Gazastreifen, die versprochene Hilfe blieb aus.
People have the feeling that they are totally abandoned by the international community.
Die Menschen fühlen sich vollkommen im Stich gelassen von der internationalen Gemeinschaft. Gespräch mit einem Psychologen in Gaza. Und gleich nach dieser Sendung, wo Medien keinen Spielraum haben, steht die Demokratie auf dem Spiel. Pressefreiheit unter Druck. In International um 18.30 Uhr auf DRS1 nach dieser Ausgabe des Echo der Zeit. Freispruch, was immer das heißen mag in einem libyschen Strafverfahren. Freispruch für die eine der beiden Schweizer Geiseln im einen von zwei Verfahren gegen ihn. Oliver Washington hat sich über Einzelheiten so weit kundig gemacht, wie das eben geht, in einem Land, das eine Berichterstattung bekanntlich gar nicht zulässt.
Als Mediensprecher von Amnesty International Schweiz steht Daniel Graf in engem Kontakt mit den Angehörigen der in Libyen festsitzenden Schweizern. Er sagt heute nach dem ersten Urteil in Libyen:
Zeichen stehen gut, dass diese Affäre bald zu einem Ende kommt, zu einem glücklichen Ende und Rashid Hamdani und Max Göldi wieder in die Schweiz zu ihren Liebsten reisen können.
Und Libyen-Kenner Hamid Abidi vom Genfer Islamzentrum fügt bei:
C'est le début de la fin. Je suis plus optimiste maintenant qu'avant. Mais nous sommes en Libye et tout est possible. On peut assister à une décision et demain le contraire de la décision.
Das heutige Urteil sei der Anfang vom Ende der Libyen-Affäre, sagt Hamid Abidi, fügt dann aber sogleich hinzu, dass diese Prozesse in Libyen über die Bühne gingen und da sei eben alles möglich. Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das EDA, bestätigt lediglich, dass Rashid Hamdani in zweiter und letzter Instanz freigesprochen worden sei, vom Vorwurf, die libyschen Visabestimmungen verletzt zu haben. Ansonsten aber gibt das EDA keine Auskünfte, keine Informationen, wie diese Neuigkeit zu bewerten sei. Ein Zeichen wohl, dass man beim Bund die Situation nach wie vor als heikel beurteilt und deshalb keineswegs zu früh die Rückkehr der beiden Schweizer verschreien will. Immerhin stehen noch drei weitere Urteile aus. Zum einen wartet auch Max Göldi noch auf das Urteil im Visaprozess. Zudem müssen sich beide Schweizer auch wegen illegaler wirtschaftlicher Tätigkeiten vor dem Richter verantworten. Alle drei Urteile werden nächste Woche erwartet. Daniel Graf und Hamid Abidi sehen als Grund für dieses erste erfreuliche Urteil vor allem die neue Strategie der Schweiz.
Il y a une chose importante, c'est que les Libyens, ils ont toujours voulu montrer aux Suisses que leur justice est indépendante. Donc, quand Hamdani et Max Göldi ont accepté d'aller au tribunal, c'est un point positif.
Wichtig sei, dass die beiden Schweizer vor dem Richter erschienen seien. Libyen hätte sich so als Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz präsentieren können, auch wenn die Prozesse gegen jegliche rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen würden und die Rechte der Angeklagten eingeschränkt seien. Weiter erwähnt Hamid Abidi die verschärften Visabestimmungen für libysche Staatsbürger im Schengen-Raum. Dies dürfte wohl dazu beigetragen haben, dass Libyen die Affäre mit der Schweiz lösen wolle. Beat Stauffer, freischaffender Journalist und Spezialist für arabische Länder, vermutet deshalb auch, dass im Hintergrund die libysche Regierung der Justiz Anweisungen gegeben habe, wie zu urteilen sei. Die libysche Justiz sei diejenige im ganzen arabischen Raum, die am stärksten von Direktiven der Regierung abhängig sei. Beat Stauffer, Hamid Abidi und Daniel Graf bewerten das erste Urteil als Entspannung. Wichtig sei nun, dass sich die beiden Schweizer weiterhin an die libyschen Regeln halten und der libyschen Seite so erlauben, einen Schein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren.
Deres Inlandredaktor Oliver Washington. Die Chronologie der Ereignisse, die von der Affäre Hannibal Gaddafi bis zu diesem Urteil geführt haben, finden Sie auf unserer Website echo.deres.ch. Das WEF ist vorüber. Etwas weniger Protestdemonstrationen als auch schon, etwas weniger verkrampfte Optimismusverbreitungsparolen als auch schon, aber mehr Auseinandersetzung, speziell um die Banken. Und mehr Präsenz der neuen großen Wirtschaftsmächte, speziell Chinas. Rainer Bohrer hat unser Team in Davos geleitet. Frage an ihn, täuscht der Eindruck oder hat da eine ziemlich heftige Auseinandersetzung stattgefunden zwischen Banken und Politik?
Nein, dieser Eindruck täuscht definitiv nicht. Es war ein kontroverses WEF wie selten. Es war auch interessant zu sehen, am Anfang gab es noch relativ offenen Widerstand der wichtigen Banker, vor allem gegen die Finanzreformpläne, die US-Präsident Obama vorgelegt hat vorletzte Woche. Dann aber bröckelte der Widerstand etwas, zumindest der offene, der ausgesprochene Widerstand. Das sah man etwa in den Äußerungen eines Josef Ackermann, der nicht nur Chef der Deutschen Bank ist, sondern auch der internationalen Banken Dachorganisation. Diese Äußerungen wurden im Verlauf des WEF immer konzilianter und auch zurückhaltender.
Herr Ackermann sprach zum Beispiel von einem globalen Auffangtopf, der geschaffen werden sollte für den Fall, dass wieder größere Banken ins Wackeln geraten. Was ist davon zu halten?
Das ist durchaus ein interessanter Gedanke, der in der internationalen Diskussion wohl aufgenommen wird. Es geht da darum, das Too-Big-to-Fail-Problem zu verhindern, dass eben Banken zu groß sind, um fallen gelassen zu werden. Auch wenn der Vorschlag noch ziemlich vage ist und noch viele offene Fragen darum kursieren, also etwa wer zahlt wie viel in diesen Topf, wie groß soll dieser Topf sein, das ist nur ein Vorschlag, denke ich. Andere werden mit Sicherheit auch weiter getrieben, das hat man am WEF gesehen. in Sachen Too Big to Fail, etwa die Frage der Auftrennbarkeit der Banken im Krisenfall, natürlich das Problem der übertriebenen Löhne und Boni in der Branche und die Stärkung der Eigenkapitalbasis der Finanzinstitute.
Nun hat ja aber die Politik, gerade Sarkozy mit seiner Rede, den Banken vorgeworfen, dass sie die Probleme, wie sie in der realen Welt bestehen, überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie die Diskussion gar nicht annehmen. Gehen denn die Banken jetzt auf diese ganze Diskussion ein? Beispielsweise Boni, beispielsweise Eigenkapitaldecke.
Also in Sachen Löhne und Boni, da habe ich nicht viel Einsehen der Finanzbranche gesehen. Also da sagt man einfach, ja, wir haben einfach den Sachzwang, wir müssen quasi marktübliche Löhne zahlen, sonst wandern uns die Leute ab. Und das sagt eigentlich die ganze Branche. Da ist nicht viel Einsicht vorhanden. In Sachen Eigenkapitalbasis, also dass die Banken dickere Reservepolster sich zulegen müssen, da ist eigentlich, besteht ein Konsens, dass das geschehen muss und dass das auch geschehen wird.
In dieser ganzen Auseinandersetzung Politik versus Banken hat ja die übrige Wirtschaft eine Rolle zu spielen begonnen, immer stärker, und zwar auf Seiten der Politik. Da entsteht eine Differenz zwischen den Banken und der Wirtschaft.
Das ist klar ein wesentlicher Befund des WEF 2010. Einerseits hat die Politik gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und dass den Auswüchsen punkto Risiko, punkto Entlöhnung, punkto schiere Größe der Finanzinstitute, dass diesen Auswüchsen ein Ende gesetzt werden muss. Andererseits tat sich in Davos ein tiefer Graben zwischen Realwirtschaft und Finanzindustrie auf. Ein momentan fast unüberbrückbarer Graben, wie Wirtschaftsführer aus der Realwirtschaft off the record zugaben. Also die produzierende Industrie versteht das Hochrisikogeschäftsmodell der Banken nicht und auch nicht das Gebaren der global tätigen Banken, die nicht zuletzt dank der massiven Staatshilfe schon wieder satte Gewinne schreiben.
Wir lesen in der Berichterstattung über Davos, dass eine Delegation einen speziell zufriedenen Eindruck macht und eine immer größere Rolle spielt, China.
Das ist so. China hatte tatsächlich einen sehr starken, einen sehr selbstbewussten Auftritt. Es wurde klar, dass China selbst erkannt hat, wie wichtig die eigene Volkswirtschaft für die Welt ist. Und umgekehrt wurde China als Weltmacht sozusagen hier akzeptiert. China selbst präsentierte auch Lösungsvorschläge und zum Beispiel sprach sich China gemeinsam mit Indien, einem anderen wichtigen Player, gegen aufkeimenden Protektionismus aus.
Fazit, WEF 2010, das war kontroverser als auch schon.
Ja, das war klar kontroverser als in anderen Jahren. Es war ja auch eine ganz andere Situation. Das WEF 2010 zeigte die Spannungen und einen tiefen Graben zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Das WEF 2010 zeigte aber auch, dass die Politik und die Behörden, die Regulatoren nach wie vor entschlossen sind, der Finanzbranche Grenzen zu setzen. Die Politik, die kämpft darum, das Primat zurückzuerhalten.
Die Bilanz von Rainer Bohrer, er ist Leiter der DRS Wirtschaftsredaktion. Nicht nur die globale Wirtschaft generell war Thema in Davos, auch speziell die Schattenwirtschaft der organisierten kriminellen Organisationen. Der Council on Illicit Trade des Davoser Weltwirtschaftsforums ist eine Expertengruppe, die den illegalen Handel weltweit beobachtet. Diese Gruppe präsentierte eine Untersuchung, die eines klar macht: Das Geschäft der Mafia befindet sich definitiv nicht in der Krise. Es boomt. Veronika Meyer in Davos.
Für die Mafia sei die Krise keine Krise, sondern eine Gelegenheit, sagt Sandro Galvani, Vorsitzender des Global Agenda Council on Illicit Trade.
For the Mafia, the crisis is not a crisis, it's an opportunity.
Während Politik und Wirtschaft gegen Rezession und Arbeitslosigkeit kämpften, blühe das Geschäft der mafiösen Organisationen erst recht. Dabei würden sie das tun, was sie schon immer getan hätten. Sie sprengen dort ein, wo andere versagen.
In some cases, for example, people are no longer able to pay the loan of the house to that family.
Da seien etwa Familien, die die Hypothek für ihr Haus nicht mehr zurückzahlen könnten, sagt Galvani, oder Läden und Unternehmen, die vor dem Bankrott stünden. In ihrer Not seien diese bereit, sich Geld bei Kredithaien zu leihen, zu Wucherzinsen. Daran wiederum verdiene die organisierte Kriminalität, die diese Kreditinstitute kontrolliere.
And all the shark loans are controlled by organized crime.
Geldwäscherei, Produktfälschung, Drogen, Waffen oder auch Menschenhandel, die Geschäfte der organisierten Kriminalität sind einträglich, sehr einträglich. Schätzungsweise über 1 Billion, also mehr als 1.000 Milliarden Dollar, so Galvani, setze die organisierte Kriminalität jährlich um. dreimal mehr als noch vor 10 Jahren. Während die mafiösen Organisationen in Italien, Japan, China, Russland oder auch in Lateinamerika ein Staat, sie wären Mitglied der G20. Für ihre Geschäfte nutzt die organisierte Kriminalität alle Vorteile, die neue Technologien sowie die Globalisierung des Handels und der Finanzströme mit sich bringen. Außerdem, so beobachtet Sandro Galvani, arbeiteten die mafiösen Organisationen in den verschiedenen Ländern heute vermehrt zusammen. Und zwar auch in Bereichen, in denen sie sich früher bekämpft hätten.
An example was the result of the Colombian organized crime when they first entered in the Balkans.
Das sei das Beispiel der kolumbianischen Mafia. Nachdem sie auf dem Balkan in den Drogenhandel eingestiegen sei, habe sie den Menschenhandel entdeckt und ihr Tätigkeitsgebiet bis nach Südasien, etwa nach Afghanistan, ausgedehnt. Die dort operierende russische Mafia habe die Kolumbianer aber nicht bekämpft, sondern begonnen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
There was no kind of armed confrontation. They decided to get an agreement and to cooperate.
Galvani vergleicht die mafiösen Organisationen mit einem internationalen Großkonzern, der von der Krise profitiert. Ein einfaches Rezept allerdings, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, hat er nicht. Klar, müsse man sie strafrechtlich verfolgen, aber das genüge nicht. In der Verantwortung stehe jeder Einzelne. Wer etwa gefälschte Produkte kaufe, müsse sich bewusst sein, dass dahinter oft mafiöse Organisationen stünden. Dieser Appell ans Verantwortungsbewusstsein klinge idealistisch, gibt Galvani zu. Aber wenn man die organisierte Kriminalität bekämpfen wolle, habe man letztlich gar keine andere Wahl.
Auslandredaktorin Veronika Meyer in Davos. In Argentinien kommen auf 40 Millionen Einwohner 51 Millionen Rinder. Viel Rindvieh, sollte man meinen, in der Praxis aber ist das noch zu wenig, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot, klettern die Preise unaufhörlich. Jetzt sollen, sozusagen zur Not, auch Stücke vom Schwein auf dem argentinischen Grill landen. Dafür macht sich jedenfalls Staatspräsidentin Cristina Kirchner stark, mit einer ziemlich tierischen Kampagne. Ulrich Achermann.
Vor dem Schweinezüchterverband hielt die Präsidentin diese Woche eine vielbeachtete Rede. Schweinefleisch, sagte sie, habe eine aphrodisierende Wirkung und beeinflusse das Sexualleben positiv.
La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual.
In ihrem Haus in Patagonien habe sie mit ihrem Mann und Amtsvorgänger Nestor ein Spanferkel verziert und könne nun sagen, dass jenes Wochenende in jeder Beziehung fantastisch verlaufen sei.
Es war ein fin de semana fantástico. Nos comimos ahí un cerdito que me habían mandado desde Córdoba, riquísimo, al aire libre.
Natürlich geben die sexualtherapeutischen Ausflüge der Staats- und Regierungschefin zum Staunen Anlass. Doch der Chef der Schweinezüchter sekundierte Cristina Kirchner mit einem Querverweis auf wissenschaftliche Studien. In Dänemark und Japan, wo viel Schweinefleisch auf den Tisch komme, sei das Sexualleben viel harmonischer als in Argentinien. Wenn dort tatsächlich so wenig los sein sollte unter den Bettdecken, dann muss es wohl mit dem höchsten Rindfleischkonsum der Welt zu tun haben. 72 Kilo pro Kopf und Jahr. Immerhin ist die skurrile Promotion des Schweinefleisches ganz nah am Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten. Bis Ende Februar dürfte sich Rindfleisch um 50% verteuern und damit für eine breite Schicht von Argentiniern nicht mehr erschwinglich sein oder jedenfalls nicht mehr so oft. Und das ist im Pampa-Staat immer ein Politikum. Cristina Kirchner wäre nicht die erste Präsidentin, die sich daran die Zähne ausbeißt. Der Rindfleischengpass existiert, weil eine Dürre die Pampa heimgesucht hat und weil die Präsidentin, die die Viehzüchter unsere Oligarchen nennt, der Rinderaufzucht allerlei Hindernisse in den Weg legte. Sie verbot zeitweise die Ausfuhr, sodass auf dem Heimmarkt wegen Überangebots zunächst die Preise purzelten und Argentinien den Großteil seiner Weltmarktanteile verlor. Mangels Rentabilität verkauften die Züchter auch potenzielle Muttertiere und heute fehlt der Nachwuchs. 10 Millionen Tiere. Es ist genau jener Jungviehbestand, der den Fleischhunger der Argentinier stillt. Nun droht gähnende Leere auf dem Holzkohlengrill und bevor deswegen ein Volksaufstand ausbricht, übt sich die Präsidentin als Hüterin der Volkspotenz. Nun soll es die Sau richten, denn Stücke vom Schwein sind immer noch besser als bloß Spaghetti und Salat.
Der ist Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Vor einem Jahr hat Israel im Zuge der sogenannten Operation Gegossenes Blei den Gazastreifen massiv bombardiert. Über 1300 Menschen, mehrheitlich Zivilisten, wurden getötet. Weite Teile des Gazastreifens glichen einem Trümmerfeld. Inzwischen ist es still geworden um den schmalen Küstenstreifen. Wie geht es ein Jahr nach Kriegsende den 1,5 Millionen Palästinensern, die dort auf engstem Raum zusammenleben? Robert Stähli sprach darüber mit Dr. Ahmed Abu Tawahina. Er ist Leiter des Gaza Community Mental Health Program, eines Zentrums, das von der Schweiz finanziell unterstützt wird. Es hilft der Bevölkerung, mit Gewalttraumata umzugehen.
Vor einem Jahr waren die Bilder vom Krieg in Gaza um die Welt gegangen. Am Fernsehen konnte man quasi live miterleben, wie Häuser in Schutt und Asche gebombt und ihre Bewohner getötet und verletzt wurden. Als der Krieg zu Ende war, versprach die Weltgemeinschaft großzügige Wiederaufbauhilfe. Doch davon hat die Bevölkerung im Gazastreifen bis jetzt kaum etwas gesehen. Der Grund? Israel macht die Öffnung der Grenze von der Freilassung eines entführten Soldaten und dem Stopp des Raketenbeschusses abhängig und lässt nur in sehr beschränktem Maße humanitäre Güter in den Gazastreifen. Gaza wartet deshalb ein Jahr nach Kriegsende weiterhin vergeblich auf Material für den Wiederaufbau, wie es von der internationalen Gemeinschaft versprochen worden sei, sagt der Psychologe Ahmed Abu Tawahina.
Till now nothing happened because still Israel is challenging the international community by not allowing the constructive materials to come in to Gaza Strip.
Die Schlinge für die 1,5 Millionen Palästinenser zieht sich nach den Worten Tawahinas immer mehr zusammen, weil inzwischen auch Ägypten die Grenze geschlossen und damit begonnen hat, den für die Versorgung des Gazastreifens lebenswichtigen Schmuggel durch die Tunnel zu unterbinden.
This will tighten more and more the blockade, which would make the suffering of the people more worse.
Die Bevölkerung im Gazastreifen, welche mehrheitlich den Glauben an eine politische Lösung verloren habe, sei deprimiert. Mit dazu trage das Gefühl bei, man werde von der Welt vergessen.
This is the feeling we have as Palestinians living in Gaza Strip. People have the feeling that they are totally abandoned by the international community.
Dieses Gefühl wird ja noch verstärkt durch die Tatsache, dass internationale Proteste gegen die Abriegelung des Gazastreifens ergebnislos verpufften. Die daraus resultierende andauernde Not hinterlasse tiefe Spuren in der Seele der Menschen. Tawahina spricht von einer weit verbreiteten Traumatisierung der Bevölkerung im Gazastreifen.
It is a massive trauma where every single individual in Gaza Strip has been affected either directly or indirectly by what is going on.
Diese Traumatisierung, verbunden mit einem tiefen Gefühl der Unsicherheit und dem Mangel an Gütern des täglichen Lebens, führe dazu, dass die Bewohner des Gazastreifens kaum mehr in der Lage seien, an eine bessere Zukunft zu denken und selber etwas auf die Beine stellen zu können.
If human beings would lack their basic needs, would lack the security and safety, then their psychological profile would be fragile. They wouldn't be able to develop, let's say, the needed psychological balance for a constructive daily life.
Ein Jahr nach Kriegsende, so das ernüchternde Fazit des Psychologen Ahmed Abu Tawahina, verbreite sich deshalb bei der Bevölkerung im Gazastreifen immer mehr ein Gefühl der völligen Ausweglosigkeit.
Robert Stähli. Ein Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres in Gaza können Sie auch in einem Online-Dossier nachlesen auf unserer Website echo.deres.ch. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Das nächste Echo senden wir um 19 Uhr auf DRS 2 und via Kabel, Internet und DAB auf DRS 4 News und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.